Nichts ist so heiß wie der Preis. Das ist, glaube ich, das Schlechteste, was mir spontan eingefallen ist zum Start einer Folge. Denn, wie wir gerade schon im Vorgespräch herausgefunden haben, bin ich so gut wie möglich nie darauf vorbereitet, auf diese Themen, die wir hier bearbeiten. Denn das ist das Schöne. Es ist ein großer, bunter Pott an Themen, den wir hier rumschmeißen. Und ich habe natürlich auch Leute hier, die sich viel, viel besser vorbereiten, die die Themen aufgearbeitet haben und die immer Gäste, Expertinnen dabei haben, die ganz viel über diese Themen referieren können. Und warum ist der Preis heiß? Nicht nur, weil es draußen gefühlt 1000 Grad warm ist, aktuell in dem wärmsten Sommer aller Zeiten, sondern weil uns ein Thema immer noch nach wie vor beschäftigt. Und ich rede es jetzt nicht von der ganzen Software-Seite schön, denn ganz ehrlich, Software-Anbieter fürs Ticketing und Pricing gibt es wie Sand am Meer. Das haben wir mindestens seit den letzten, nicht nur VDFU-Messen, sondern auch bei der letzten JAPA letztes Jahr ganz gut merken können. Man wird überschwemmt. Aber was steckt eigentlich dahinter? Warum ist Pricing so wichtig? Was für Gedanken muss man sich da überhaupt machen? Und wie komme ich überhaupt auf meinen Preis? Welcher Preis ist für mich der richtige und welches Konzept ist für mich das Richtige, denn es gibt nicht nur dieses eine Konzept, sondern es gibt unglaublich viele Konzepte. Aber es gibt auch unglaublich viele Wörter, die ich jetzt so sagen könnte, bevor ich hier mich komplett verhaspel. Aber herzlich willkommen zum Freizeitgeflüster, dem Podcast vom VDFU. Mein Name ist Stefan Burian. Ich bin selbstständiger Berater für Freizeitattraktionen aller Art und Größe in den Bereichen Operations, HR und Guest Experience. Und ich muss immer wieder feststellen, dieses Thema ist für mich und bleibt für mich einfach ein schwarzes Tuch, weil ich finde erstmal A, es gibt Leute, die sich damit viel besser beschäftigen können. Und B, es ist halt ultra komplex. Deswegen bin ich auch super froh, dass die Steffi dieses Thema heute mitgebracht hat. Denn Steffi, ihr habt ja selber gerade bei euch im Schokoversum das Thema Ticketing und Pricing ja auch nochmal in die Hand genommen, oder?
Ja, hallo Stefan, ich freue mich wie immer, mit dir zusammen hier zu sitzen, um den Podcast aufzunehmen. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin Stefanie Schaub, Geschäftsführerin vom Schokoversum in Hamburg und Ressortleitung Education vom VDFU. Ich habe das Glück, hier öfters Themen mitbringen zu dürfen, um Podcasts oder Webinare für die Attraktionen der Freizeitbranche zu organisieren. Ja, mit dem Thema Pricing beschäftige ich mich mittlerweile seit 12 Jahren und Stefan, ich finde es wirklich ein heißes Thema. Ich liebe es, mich zu befassen und mir neue Ideen zu überlegen, wie der Preis eben richtig gesetzt wird, einfach auf der einen Seite für die Wirtschaftlichkeit, aber natürlich auch für Gastzufriedenheit. Für mich hat das Thema Pricing mega viel mit Gastzufriedenheit zu tun. Nichtsdestotrotz, ich finde, wer sich mit dem Thema Pricing oder Ticketing gerade beschäftigt, der kommt ja eigentlich an dir, Marie Weißbach, überhaupt nicht vorbei. Also sei es im EAP-Magazin, hast du einen tollen Artikel geschrieben oder auch bei der JAPA schon Vorträge gehalten. Also vielen herzlichen Dank, dass du dir heute als Expertin zum Thema Pricing für uns Zeit nimmst. Und magst du dich einmal ganz kurz selbst vorstellen, bitte?
Na klar, also erstmal vielen Dank dir, liebe Steffi, danke dir, lieber Stefan, es ist ganz lustig, Steffi und Stefan, dass ich heute hier sein darf, freue mich sehr. Kurz zu mir, genau, ich bin die Marie, habe mich schon seit meiner Bachelor- und Masterarbeitszeit im Studium mit Freizeitparks beschäftigt und im Master ging es eben dann ganz spezifisch um das Thema Pricing und Revenue Streams, wie man das im Freizeitpark irgendwie mal aufarbeiten könnte, was es so alles gab, wohin die Reise geht. Und aktuell bin ich bei WhiteWater, also dem Hersteller für Attraktionen für Wasserrutschen und Wasserparks, haben aber auch Vantage, das ist die digitale Plattform. Und ja, freue mich, heute hier zu sein und würde wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich der Steffi jetzt was vorwegnehme, ganz kurz euch einen Abriss über meine Masterarbeit geben. Passt das,
Nein.
Steffi?
Ja, also das ist eigentlich das, was mich interessiert, weil ich weiß nicht, wie lang deine Masterarbeit ist und ich möchte ehrlich sagen, ich möchte mir jetzt nicht die ganz vielen Seiten alles durchlesen. Noch dazu ist es auf Englisch.
So ist es.
natürlich gerne mit KI, aber am liebsten würde ich gerne von dir einmal persönlich hören und auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Was sagst du, also über was genau hast du deine Masterarbeit geschrieben und kannst du es für uns in ein paar Minuten zusammenfassen, was sind deine Haupterkenntnisse zum Thema Pricing in der Freizeitbranche?
Ja, gern. Also erstmal ganz kurz zu der Seitenanzahl. Es waren am Ende 380 Seiten. Deswegen empfehle ich euch allen, heute lieber zuzuhören, als die Arbeit zu lesen. genau, also es ging, der Name war ganz fancy. Also es war im August 2024. Und da habe ich meine Masterarbeit über Pay-One-Price, Beyond Pay-One-Price, How Theme Parks Innovate Their Revenue Streams geschrieben, hier in München, an der Hochschule München. Und meine Masterarbeit, In a nutshell würde ich sagen, ich hatte so einen Mixed Methods Ansatz. Also ich hatte Case Studies, ich hatte Experteninterviews und ich hatte auch eine Umfrage. Und ich habe vor allem untersucht, wie sich die Freizeit- und Themenparks vom klassischen Pay-One-Price-Modell weiterentwickeln. Also weg von der Idee, man zahlt einmal den Eintritt am Anfang und das war's gefühlt und hat dann noch sein eigenes Brot mit dabei und sein eigenes Getränk, bis hin zu einem Modell, bei dem der gesamte Besuch irgendwie stärker differenziert monetarisiert wird. Und dafür habe ich die 8 größten internationalen Betreiber erstmal analysiert in den Case Studies, das ist beispielsweise Disney, Universal, Six Flags, Merlin und United Parks and Resorts und ich glaube noch 3 andere. Dann hatte ich 15 Branchenexperten-Interviews. Das war vor allem einmal mit der IAPA, aber auch mit 5 oder 6 verschiedenen Parkbetreibern, Professoren an Unis, die sich damit beschäftigen, aber auch Theme Park Pricing Consultants, ganz spannend, war wirklich ultra interessant, da mit Leuten zu reden, die sich die Preisstrategien wirklich für Disney und Universal und die ganz Großen ausdenken. Und dann habe ich noch eine Gästebefragung gemacht oder nicht Gäste direkt, also alle Leute, die potenziell Freizeitparkgäste sein könnten, mit 180 Leuten. Und das Ergebnis war eigentlich, dass natürlich der klassische Eintrittspreis bleibt. Das ist trotzdem weiterhin das Fundament. Aber das Wachstum kommt zusätzlich oder zunehmend aus anderen Ebenen. Dazu gehören beispielsweise variables Pricing bis hin zu Dynamic Pricing, nach Nachfrage beispielsweise für den Besuchertag, aber auch Jahreskarten, Memberships, Fastpasses, Early Entry, Special Events und natürlich alles, was so an Premium Experiences dazu gehört. Oder auch, wie wir es bei Disney und Universal kennen, ganz tolles F&B. Thematisiertes F&B, thematisiertes Merchandise, oder natürlich bis hin zu den Übernachtungen, dass man mehrere Tage im Resort ist. Und weil es geht dann natürlich nicht darum, jedes Jahr immer mehr zu verlangen, für den Eintrittspreis, sondern erfolgreich ist das Ganze dann, wenn unterschiedliche Gäste auch unterschiedliche Produkte, sage ich mal so, bekommen. Denn manche möchten natürlich möglichst günstig in den Park, andere zahlen gerne für weniger Wartezeit, mehr Komfort, mehr Exklusivität oder auch eine bessere Planbarkeit. Und einen kleinen Fun-Fact, den ich in meiner Masterarbeit rausgefunden habe, statistisch mit ganz fancy Korrelationsanalysen und Co., ist der VIP-Faktor. Da habe ich rausgefunden, wer bereit ist, für ein Premium-Add-on extra zu zahlen, kauft auch häufiger andere Add-ons. Und das ist natürlich super spannend. Und das war auch unabhängig von irgendwelchen demografischen Faktoren, also egal ob das Alter oder das Einkommen oder die Anzahl an Kindern. Das Einzige, was ein bisschen herausgestochen war, war der Ort, wo die Person herkommt, also der Kontinent. Vor allem war da ein Unterschied zwischen USA und Deutschland mit der Zahlungsbereitschaft. Aber ich glaube, das können wir alle ganz gut nachvollziehen, dass die Amerikaner gerne bereit sind, da mehr auszugeben als manchmal die Deutschen. Und als letzten kleinen Hint von meiner Masterarbeit wollte ich noch euch mitgeben, dass ich zwischen Destination Parks und Regional Parks unterschieden habe. Und da konnte ich feststellen, dass Destination Parks wie Disney oder Universal natürlich den gesamten Aufenthalt viel mehr monetarisieren. Also Hotel, mehrere Tage dort sein, F&B, Premium Experiences. Und die sind noch nicht ganz so mit Dynamic Pricing unterwegs gewesen, weil sie eben durch andere Volumen ganz tolle Experiences schaffen können, wie eben ganz tolles F&B-Angebot. Dass aber die Regional Parks, also die kleineren, regionaleren, schon stärker auf variables und Dynamic Pricing setzen, weil sie natürlich nicht ganz so die Möglichkeit haben, mit ganz vielen anderen fancy Dingen und IPs hier und da Dinge umzusetzen. Und es ist natürlich auch relativ wichtig, weil Regional Parks leben viel, viel mehr von Wiederholungsbesuchen, Jahreskarten und deswegen brauchen sie auch eine klare Positionierung zwischen den großen Destination Resorts auf der einen Seite und den ganz günstigeren oder kostenlosen, kurzfristigeren Freizeitangeboten wie Trampolinhallen oder Family Entertainment Centern auf der anderen Seite. Und ja, das war eigentlich mein Fazit. Das ist eine Pricing Triangle rausgekommen, dass eben die Attendance, In-Park-Spend und auch der NPS, also einfach wie die Gäste sich im Park fühlen, alles miteinander zusammenhängt und daraus der Preis entstehen sollte.
Ja, in a nutshell, in a nutshell.
In a nutshell, I don't know.
Also ich finde es total Interessant, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen und ich glaube schon, dass wir in der Dachregion noch viele Parks, Attraktionen haben und auch Museen, die eher noch bei der Pricing-Strategie sind, jedes Jahr oder alle 2 Jahre mehr zu verlangen, versus wirklich das Pricing so zu machen, wie du das beschrieben hast. Was ich finde eben, dass es eher auf Gäste ausgerichtet ist und auf deren Bedürfnisse und auch auf deren Geldbeutel. Also ich habe den Eindruck, wenn wir jedes Jahr die Preise einfach erhöhen, dass wir auch Zielgruppen verlieren und auch dadurch eigentlich ein Gästerückgang entstehen könnte. Ich fand das jetzt total spannend, das nochmal zu hören, aber kannst du es versuchen, noch ein bisschen mehr runterzubrechen, was so der Output deiner Masterarbeit ist? Also wenn du es jetzt, ich bin ja nicht mal ein Regional Park, ich bin auch kein Destination Park mit dem Schokoversum, sondern wir sind eine kleine Attraktion.
Ja.
Auch ganz viele, wie du sagst, Family Entertainment Center und so weiter in VDFU-Verband. Also was würdest du jetzt noch mal, wenn du es noch weiter runterbrichst, vielleicht was wären deine 3 Tipps für kleinere Attraktionen?
Meine 3 Tipps für kleinere Attraktionen ist auf jeden Fall Nummer 1, seine Zielgruppe genau zu kennen. Also wenn ich die nicht kenne, dann weiß ich natürlich auch nicht, wie das Pricing da am besten angesetzt wäre. Kann natürlich ganz, ganz einfach mit Gästebefragungen stattfinden, nachdem beispielsweise bei dir eine Schokoladentour vorbei ist. Punkt 2 sind trotzdem die variableren oder dynamischen Preise nicht direkt abzustoßen, weil ich konnte in meinem Interview rausfinden oder in meinem Survey, dass die Leute gar nicht so abgeneigt sind gegen dynamischere Preise, weil man kennt das ja schon ganz, ganz lange eigentlich von den Hotels und von den Airlines. Deswegen ist es eigentlich keine neue Sache. Und wenn man auch versteht, wieso, weshalb, warum ein Preis höher ist am Wochenende als unter der Woche, dann ist es auch überhaupt kein Problem umzusetzen. Deswegen, da würde ich auf jeden Fall keinen Halt machen und sich damit beschäftigen. Und Platz 3, sich natürlich auch immer mit Leuten nochmal auseinandersetzen, das Ganze diskutieren, nicht da alleine irgendwelche Entscheidungen treffen, sondern in einem Team von internen, aber auch von externen Leuten, die sich damit auskennen, die das vielleicht auch schon mal in einer ähnlichen Attraktion von derselben Größe gemacht haben. Weil am Ende, auf dem Papier wirkt es zwar so, als wären wir alles Konkurrenten, aber am Ende sind wir ja trotzdem in einer Industrie zusammen und können voneinander lernen, vor allem wenn die Attraktion auch super weit auseinander ist. Und das ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie mit Bavaria Filmstadt hier in München oder so da direkt konkurrierst, wenn immer die Leute in Hamburg sind, einmal in München. Deswegen auf jeden Fall da zusammen ins Gespräch kommen.
Ja, super. Also vielen Dank. Also da gebe ich auch gerne noch mal den Aufruf mit dazu. Wir machen im Schokoversum jetzt kein Dynamic Pricing, sondern wir haben eben variable Preise seit über 10 Jahren. Und ich bin einfach ein Riesenfan davon. Ich bin auch total begeistert, dass Gäste, also mit den Gästen, das war, wie du sagst, die Gäste sind so reiseerfahren. Sie kennen das von der Deutschen Bahn, für die ist das Alltag. Ich sehe da überhaupt gar keine Hürde mehr. Und auch für Mitarbeiter, die es ja dann am Ende auch an der Kasse vielleicht erklären müssen, wenn Rückfragen kommen, auch die können das total verstehen und nachvollziehen. Und ja, und in der Tat sehe ich auch in den Operations, dass wir ganz wenig Rückmeldungen zu dieser Preisstrategie bis jetzt bekommen haben in den letzten 10 Jahren. Ich sehe es immer eher als Möglichkeit, wenn wir beispielsweise auf TripAdvisor Rückmeldungen bekommen, das Schokoversum ist zu teuer, kann man darauf total gut reagieren und sagen, ja, wir haben aber auch Uhrzeiten, wo es bei uns günstiger ist, wenn sie eben morgens vorbeikommen oder an einem Montag. Und dadurch hat man eigentlich mehr Argumente, warum man doch eben ja, alle Zielgruppen mitnehmen möchte, finde ich immer.
Total, total finde ich auch, weil beispielsweise wir haben ja auch einen ganz großen Wasserpark hier bei uns in der Nähe von München und da ist so, dass der immer relativ voll ist, sage ich mal so, an Wochenenden. Und da leidet natürlich dann auch das Gästeerlebnis drunter. Und dann habe ich auch keine Lust mehr, mich bei einer ganz langen Schlange am Krebsstand anzustellen. Und so sinkt der In-Park-Spend. Und ob die Gäste dann auch wirklich nochmal wiederkommen, ist ja die andere Sache. Und deswegen bin ich immer da bei meiner Triangel, müssen schon alle 3 Punkte irgendwie erfüllt sein und in dem Sweet-Spot dann landen für den richtigen Preis.
Ja, und dazu kommt für mich auch immer die Mitarbeiterseite. Also an so einem Tag zu arbeiten, ist super anstrengend. Und ich sehe das auch als unsere Aufgabe als Geschäftsführung, zu schauen, dass wir diese Peaks ein bisschen strecken. Und das kann man eben auch gut, indem wir die Gäste in die Hand nehmen und sie einladen, an anderen Tagen zu kommen, weil es da günstiger ist.
Eben, genau so ist es.
Genau, also hier nochmal der Aufruf, auch jeder, der Lust hat, hier den Podcast hört und da nochmal die Seite des Betreibers zum Thema variable und dynamische Preise zu hören. Ihr könnt uns im Schokoversum immer gerne auch anrufen, wir teilen da unsere Erfahrungen aus den letzten Jahren. Ja, Marie, die Zeit vergeht ja dann auch immer. Man hat dann diese 380 Seiten der Masterarbeit geschrieben und schwuppdiwupp sind dann doch ein paar Monate ins Land gegangen und der Markt hat sich weiterentwickelt. Wenn du jetzt so drauf schaust, was hat sich denn aus deiner Sicht zum Thema Pricing verändert oder was hast du neue Erkenntnisse für dich dazu gewonnen, die du noch mit uns teilen möchtest, unabhängig von deiner Masterarbeit?
Ja, also ein Fakt, der schon mit meiner Masterarbeit zusammenhängt, ist Epic Universe. Da würde ich ganz, ganz kurz drauf eingehen. Das ist ja der neue Park von Universal in Orlando. Und ich weiß noch, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe und der Park noch nicht offen war, war natürlich die große Frage, wie das Pricing da aussehen wird. Weil wir haben ja fünf verschiedene Bereiche in dem Park. Also wir haben den Celestial Park, das ist so der Mitte, der Kern, und dann vier verschiedene Welten außenrum, von Nintendo über Harry Potter bis How to Train Your Dragon und in Dark Universe. Und da war natürlich immer die Frage, wie wird das sein? Ich habe mit den Experten damals in einem Interview drüber geredet und sie meinten alle, ja, vielleicht wird es ja so sein, dass man von dem einen Eintrittspreis wegkommt und man hat dann die Möglichkeit, für einen geringeren Preis oder vielleicht auch mal kostenlos an bestimmten Tagen in den Mittelpark zu kommen, aber die einzelnen vier Bereiche eben dazu kaufen zu müssen, je nach Lust und Laune. Und da haben wir so drüber philosophiert und dann kam irgendwann 3, 4 Monate vor der Eröffnung die Meldung, wie man jetzt zu Tickets kommt. Unsere Idee wurde nicht umgesetzt und es war dann wirklich klassisch wieder so, dass man ein Ticket kaufen muss, um in den Park zu kommen und in alle Themenbereiche zu kommen. Aber der tricky Point war, dass man kein Eintagesticket kaufen konnte, sondern man musste in alle beiden anderen Universal Parks mit gehen. Also man braucht ein 3-Tagesticket, um an einem der 3 Tage in den neuen Park zu kommen. Was natürlich schon eine gewiefte Strategie ist, weil dann hat man die Leute 3 Tage bei Universal und ob sie dann noch Zeit haben, zu Disney oder zu SeaWorld zu gehen, ist die andere Frage. Das hat auch gar nicht so lange angehalten. Ich weiß noch, vor der Eröffnung konnte man dann auf einmal auch wieder ein Tagesticket kaufen. Aber das Spannende ist hier, dass ich vor, ich würde sagen, einem Monat oder so gesehen habe, dass es jetzt, dass jetzt getestet wird, an den einzelnen Portalen so Face-ID-Scanner aufzustellen, was natürlich darauf hindeuten könnte in der Zukunft, dass man doch pro Gate bezahlt. Also so eine Pay-per-Gate-Strategie. Und das finde ich total spannend, weil dann kann man natürlich auch viel mehr personalisieren. Also wenn ich da mit meiner Familie bin und wir sind alle angegruselt vom Dark Universe, na, dann gehen wir eben nicht ins Dark Universe. Und wenn ich dann doch mit Freunden da bin, die totale Harry Potter-Fans sind, dann kann ich eine reine Harry Potter-Experience machen, indem ich nur in dieses Land gehe und vielleicht noch in den anderen beiden Universal Parks nur zu Harry Potter. Und da kann ich das ganz anders personalisieren, ganz andere Zielgruppen anziehen, als wenn ich einen einzigen Preis habe, der bei Universal schon hoch ist und dann kann ich vielleicht gar nicht alle Welten so kennenlernen, wie ich mir das wünsche.
Wie viel kostet so ein Ticket bei Universal?
Auf jeden Fall höher dreistellig.
Okay, spannend.
Ja, und genau, und wenn man dann irgendwie die einzelnen Experiences hätte, wäre das natürlich schon total cool. Und dann kam auch noch so im selben Atemzug, jetzt auch kurz vorm Sommer, kam das 2 PM-Ticket bei Disney. Sonst konnte man da ja auch immer nur Tagestickets oder eben für mehrere Tage Tickets kaufen. Und das 2 PM-Ticket ist eigentlich ganz cool. Heißt, man kann ab 14 Uhr an dem Tag in den Park. Und weil man hat natürlich andere Zielgruppen morgens als beispielsweise abends, nennt sich auch Dayparting. Also man teilt den Tag so ein bisschen in verschiedene Zeiten auf. Und genau, man hat eben Zutritt erst ab 14 Uhr und ist aber in allen 4 Freizeitparks, die es von Disney in Orlando gibt, gültig. Je nachdem, wofür man das 2-PM-Ticket eben kauft. Und was ich ganz cool finde, dass es auch neue Zielgruppen anzieht. Also Locals, also lokale Leute von Orlando und Florida können da natürlich hin. Oder Leute, die nur eine kürzere Aufenthaltsdauer in Orlando haben, die die Eintagestickets-Preise, sag ich mal, abschrecken. Also das finde ich total cool. Ich würde das auf jeden Fall selber nutzen, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite weiß ich natürlich nicht, ob es zu mehr Komplexität führt, weil natürlich noch ein extra Ticket dann auf der Website bei Disney ausgeschrieben ist. Und ob man nicht dann seine Tagestickets ein bisschen kannibalisiert. Aber auf der anderen Seite, wieso nicht probieren? Ist jetzt eh nur für den Sommer und mitten zur Mittagszeit in Orlando in Freizeitpark gehen, ist eh, glaube ich, nicht die allerbeste Idee. Deswegen lieber am Nachmittag, Abend.
Cool, ja, ich bin auch so ein 2PM-Ticket-User. Ich finde es eigentlich eine schöne Idee.
Total, kann ich auch vormittags nach einem anderen Park gehen. Es gibt nur leider kein 8-to-2-PM-Ticket. AM-Ticket, aber egal.
Ja, wir haben ja auch ein bisschen herumgefragt in der Branche und haben Ticketing-Anbieter befragt, was sie so als Trends sehen. Magst du dazu ein bisschen eine Zusammenfassung machen, Marie, von wem wir was reingereicht bekommen haben für die?
Ich mal ganz kurz hier.
Kann ja kurz einmal sagen, was so unser Ansatz war für unsere Zuhörerin. Also wir haben auf der, ich persönlich war jetzt gerade bei den Ehrlich Brothers mit meinem Sohn. Und dachte mir, als ich das Ticket gekauft habe, wie spannend wäre es jetzt, wenn ich so ein, zwei Tage bevor dann das Event stattfindet, vielleicht noch mal eine Nachricht bekomme, hey, möchtest du ein Upgrade? Hier sind noch Ideen für mehr Plätze oder hier kannst du vielleicht zur Autogrammstunde dazukommen. Also mein Sohn war ein großer Ehrlich Brother Fan. Ganz sicher hätte man da noch irgendwas aktivieren können bei uns oder Nudging, noch mehr Geld auszugeben, ist sehr teuer. Und das war so ein bisschen unser Ansatz, dass wir unsere Ticketing-Kontakte angeschrieben haben, Marie und ich, und sie so ein bisschen befragt haben, was das denn aus eurer Sicht denn die Trends, die so auf uns zukommen.
Genau, da hatten wir einmal Tucantes. Da haben wir von Douglas eine ganz coole Übersicht bekommen, wo so die Reise hingeht. Einmal so früher natürlich das klassische Revenue Management, Ticketkauf und dann war es vorbei. Und heute haben wir natürlich ganz andere Ebenen. Wir haben vor dem Besuch, währenddessen und nach dem Besuch. Beim Free-Event, wie du gerade schon gesagt hast, Steffi, mit Upselling, Premium-Packages oder direktes Parkticket irgendwie mitverkaufen, da brauche ich mich da vor Ort nicht damit zu beschäftigen. Oder auch F&B-Reservations, das ist natürlich total cool. Ich glaube, bei Six Flags, um jetzt nochmal an die Freizeitparkschiene zu gehen, kannst du direkt so ein Drinking Package mit dazu buchen. Also da kriegst du dann deinen Coca-Cola-Becher und kannst dann überall wieder auffüllen während des Tages. Das kannst du auch eben vorab machen und nicht das dann im Park. Während des Events oder im Park, klar, da wissen wir alle, direkt in der App beispielsweise sich anzustellen, virtuell, anstatt irgendwie da lange in der Schlange zu stehen. Und wichtig finde ich aber noch Post-Event, weil da ist ja so, wie wahrscheinlich bei dir auch bei den Ehrlich Brothers, bei deinem Sohn, so der emotionale Peak und im besten Fall innerhalb der nächsten 24 Stunden dann direkt noch die Möglichkeit, Merchandise sich nach Hause zu schicken oder bei irgendwelchen Konzerten, wenn du da eigentlich T-Shirts kaufen kannst, ne, aber auch die Schlange zu lang ist, dass natürlich das dann direkt einen Tag später einfach auch zu dir nach Hause kommen kann, dass man das irgendwie wieder versucht oder auch so ein Wiederholungsbesuch-Coupon, sag ich mal so, dass wenn du in der Zeit wiederkommst, dann sparst du dir x Euro, x Prozent. Das ist eigentlich ganz cool.
Das war bei den Ehrlich Brothers total verrückt. Also bei Free-Event, ich habe keine Upselling-Idee bekommen, aber In-Event, die haben so viel Werbung für Merchandising gemacht. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Links und rechts riesige Screens und dann, was sie dort alles verkaufen und das kann man in der Shop und in der Pause und so. Und
Ja.
Event, Marie, wir haben da noch gar nicht drüber geredet, das war so verrückt. Also, die haben das super schlau gemacht. Sie haben gesagt, wenn ihr hier uns eine WhatsApp schreibt, dann bekommt ihr von dem heutigen Event ein Video nach Hause, also auch per WhatsApp von uns zugeschickt. Und damit, ich habe gedacht, das mache ich natürlich unbedingt, dass ich da meine WhatsApp aktiviere, um hier ein paar mehr Infos für uns
Ja.
zu kriegen. Und die haben mir sofort noch an dem Abend so einen Code zugeschickt, weil sie auch bald wieder in Hamburg sind. Und dann würde ich nur noch 50% zahlen für die Tickets. War sehr professionell, dieses.
Direkt eingeloggt haben sie dich.
Ja, ich bin mittlerweile nicht mehr in dieser WhatsApp-Gruppe, nur zur Info. Komisch.
Waren dann doch zu viele Infos.
Ja, genau.
Aber ich meine, ist ja cool, dass das über WhatsApp geht, weil das hat dann auch nochmal ein ganz anderes Gefühl, finde ich, wenn man über WhatsApp mit jemand schreibt, weil das wirkt dann direkt irgendwie persönlicher, als wenn du da jetzt in so einem Ticketshop auf hier kaufen klicken musst.
Jedenfalls, ich hatte kurz den Eindruck, dass die Ehrlich Brothers mir persönlich schreiben.
Ja, ich hoffe, also, oder zumindest dein Sohn, dass er auf jeden Fall dachte, mit Chris und Andreas, oder heißen sie? Ich glaube,
Ja,
ja.
du warst mehr. Ich kann, würde jetzt einfach noch mal übernehmen, was wir noch bekommen haben von unseren Experten, weil Sarina und Douglas, also Sarina Erni von Smed, der hat uns auch ein paar Sachen reingeschickt und beide haben ja das Thema mitgebracht, Subscription statt Jahreskarte.
Oh ja.
Fand ich total interessant. Es gibt ja auch Ines Ehe vom Traumland Bärenhöhle. Die macht das ja schon. Also die hat ein Abo-Modell für den Freizeitpark anstatt der Jahreskarte. Beide, Sarina und Douglas, haben gesagt, das ist eigentlich auch so ein Trend, der jetzt immer mehr in den Parks ankommt. Was sagst du als Expertin dazu?
Finde ich total cool. Habe ich auch selber bei dem Unternehmen Six Flags gesehen. Die bestehen ja nach dem Merger mit Cedar Fair, Cedar Point aus über 40 Parks. Und wenn du da eine Mitgliedschaft hast, gibt es natürlich auch verschiedene Ebenen: Gold, Silber, Pipapo, Prestige. Wenn du den Prestige-Pass hast, kannst du einfach in alle 42 Parks auf der Welt. Gut, die meisten sind in den USA. Mittlerweile gibt es ja auch einen in Riyadh. Aber das ist natürlich schon ein Ding, weil dann bist du so ein bisschen eingeloggt. Und denkst natürlich, okay, heute habe ich eigentlich Zeit, was machen wir? Ach, ich habe ja eh schon die Jahreskarte, nicht die Jahreskarte, aber das Membership-Modell von Six Flags, also fühle ich mich auch irgendwie dazu hingezogen, also gehe ich jetzt auch dahin. Und am Ende ist es ja trotzdem, ich glaube, das hat Sarina oder Douglas auch geschrieben, so ein bisschen wie so ein Netflix oder Disney Plus Abo oder auch ein Fitnessstudio Abo. Es fühlt sich gering an pro Monat, keine Ahnung, 9,90 € oder so, als jetzt einmal eine große Summe zu zahlen. Und dann läuft es so weiter. Und ob du dann wirklich so oft dahin gehst, ist natürlich die andere Sache. Wie beim Fitnessstudio kennen wir alle. Jetzt im Sommer irgendwie zahlst, aber gehst nicht hin. Und ich glaube, das ist der große Vorteil davon, weil du als Operator weißt, dass jeden Monat dieser Zahlungsstrom kommt und auch planen kannst, zu wie viel X% die Leute dann auch wirklich kommen. Somit weißt du auch, okay, wie voll vielleicht wird der Park an dem Tag sein. Kannst ja auch regulieren, dass an dem meistbesuchtesten Tag im Jahr irgendwie keine Membership-Leute kommen dürfen. Gibt es ja alle möglichen Parameter, die man dann da einstellen kann. Aber von Grund auf finde ich es auf jeden Fall eine gute Sache, weil es einfach Sicherheit schenkt auf beiden Seiten.
Ja, finde ich auch. Also auch da bin ich sicher, dass Ines Ehe da vom Traumland Bärenhöhle für die Zuhörer, die das interessiert, auch ihre Erfahrungen bestimmt zu dem Thema teilt. Sarina Erni von Smeets hat ja dann auch noch das Thema Flex-Ticket mit Versicherung genannt. Fand ich auch interessant. Also da strugglen wir im Schokoversum immer drum. Ist es möglich, dass wir Flex-Tickets anbieten, sodass man vielleicht noch 5 Minuten vorher, weil man doch im Stau steht, umbuchen kann? Ich mache mir da so ein bisschen viele Gedanken zu. Bis jetzt hatte ich da noch nicht den Mut dazu, das anzubieten. Hast du das auch irgendwie bei anderen Operatoren gesehen?
Also, was ich ganz spannend fand, wieder ganz kurz den Kreis zu meiner Masterarbeit zurückzudrehen. Ich habe da eine Umfrage dazu gemacht, zu Gästen, potenziellen Gästen, wie auch immer, wie die das sehen. Ob die lieber ein teureres Ticket kaufen, wo man an jedem Tag kommen kann, oder ein günstigeres, was dann nur für den Tag gilt. Und da war es eigentlich total egal. Also es gab keinen Unterschied, ob man jetzt ein teureres anbietet, ein Flex, mit einem normalen Preis daneben, oder ob man eben einen normalen Preis hat, wo man sozusagen nur an dem einen Tag kommen kann. Das war eigentlich rum wie numm, sage ich mal so. Und deswegen würde ich natürlich eigentlich da empfehlen und der Sarina auch recht geben, das würde ich schon versuchen mit einfließen zu lassen. Man muss natürlich schauen, dass dann dein Ticketshop beispielsweise, Steffi, nicht irgendwie unübersichtlich wirkt. Aber eigentlich wäre es natürlich am besten, du hast immer ein Ticket, was schon flexibel ist und kannst ein günstigeres kaufen, was die Flexibilität nicht hat, anstatt das andersrum. Also auch wenn meine Befragung herausgekommen ist, dass es keinen Unterschied macht, finde ich das Preis psychologisch natürlich toll, wenn ich ein günstigeres Ticket wählen kann, was dann die Flexibilität nicht hat, aber das von vornherein die Flexibilität mit eingepreist ist. Anstatt, weil ich weiß nicht, ob natürlich sonst die Leute sagen, nee, ich nehme das, wo ich nur an dem Tag kommen kann, und müsste mir dann die Versicherung, das Upgrade für den flexiblen Tarif ja noch extra kaufen. Kommt natürlich auch darauf an, was das für ein Preis dann ist, da ein flexibleres Ticket zu haben oder die Versicherung zu haben, plus 1,50 € oder wohin da die Reise geht. Aber psychologisch ist natürlich cool, es wäre schon mit dabei und man kann die günstigere Variante, die nicht flexibel ist, dann auswählen.
Ja, spannend. Ich werde das mit meiner Ticketleitung besprechen, Marie. Und der dritte Experte, den wir angefragt haben, ich hatte so den Eindruck, ihr beide kennt euch und wart schon auf der einen oder anderen Bühne zusammen, David Jungmann von Accesso. Ihr hattet so einen Pricing-Slang miteinander in dieser E-Mail. Vielleicht magst du das in deinen Worten einmal sagen, was David mit uns reingereicht hat.
Genau, also David, hi an der Stelle. David Jungmann, wir haben ein ganz kurzer Fun-Fact. Wir versuchen auf jedem IAPA-Event zusammen Achterbahn zu fahren und uns am besten während der Achterbahnfahrt noch über Pricing zu unterhalten. Klappt mal besser, mal weniger.
Ich will auch beim Achterbahnfahren über Preise reden, finde ich richtig
Top. Okay, dann lass uns Achterbahn suchen, wo wir zu dritt, zu viert nebeneinander sitzen können.
cool.
Genau, also David hatte natürlich auch mit dem Pre-Visit-Messaging und so, was wir eben gerade schon besprochen haben, uns da zukommen lassen, dass das natürlich bereits irgendwie auch in der Realität angekommen ist. Aber er hat vor allem gesagt, dass auch das Thema AI-Agents, also Chatbots, zukünftig super wichtig sein können. Heißt also, dass ich beispielsweise bei ChatGPT reinschreiben kann oder mittlerweile reinsprechen kann, ich möchte am Wochenende zu deren der Attraktion gehen, bitte buche mir für meine vierköpfige Familie mit zwei Kindern im Alter von XY an dem Samstag ein Ticket oder ein Familienticket. Und dann kann ChatGPT irgendwann in naher Zukunft das einfach direkt schon umsetzen. Und ich muss überhaupt nicht bei Google nach der Attraktion suchen, in verschiedenen Websites rumklicken, weiß nicht genau, ob das jetzt die echte Webseite ist oder irgendwie nicht, sondern das macht einfach alles ChatGPT schon für mich. Und da ist Accesso direkt auch schon dran. Da haben die, glaube ich, schon erste Lösungen entwickelt. David hat mir auch erzählt, gibt es dann eben die AI-Systeme, das heißt dann MCP, also Model Context Protocol.
Das war der Moment, wo ich rausgestiegen bin, die
Genau, genau. Und
AI.
ich habe mir dazu geschrieben, das kann man sich vorstellen wie so der USB-Stick zwischen AI und irgendwelchen Ticketing-Systemen, irgendwelchen großen Datenbanken mit Pricing dahinter gelegt. Und genau, und wenn man dann diese Schnittstelle da miteinander verknüpft mit seiner Attraktion, dann kann das eben sein, dass ChatGPT direkt für dich buchen kann. Und das finde ich ultra spannend. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig dann für diese ganzen Vermittler, die Reisemittler, die OTAs dieser Welt, weil man die natürlich dann nicht mehr so ganz braucht, weil ChatGPT ja dann alles für mich erledigt. Und was ich natürlich auch nicht weiß, weil vor ein paar Jahren war ja das Ding so eine ähnliche Laufbahn mit Google. Da hätte man auch, wenn man was eingegeben hat, alle Informationen neutral. Dann kam SEO, also je nachdem, Search Engine Optimization, okay, auch noch alles okay. Dann kam aber SEA, also
Genau.
mit Paid Advertising. Und was ist, wenn ChatGPT dir auch nicht neutral irgendwelche Attraktionen ausspuckt, sondern natürlich auch die, wo es am Ende am meisten Provision oder so dahinter bekommt. Das ist halt dann so eine Sache, wenn sich die Gäste überhaupt nicht mehr damit auseinandersetzen, sondern nur sagen, ich habe an dem Tag Zeit, was könnte ich machen und buche mir das direkt. Das ist so eine Sache, die ich mir dann überlegt hatte, wo David mir das geschrieben hat, aber also trotzdem ist eine ultra coole Sache und ich glaube, das Wichtige ist, dass man eben über alle Channels irgendwie als Attraktion miteinander verbunden ist. Also Website, AI wie ChatGPT, aber trotzdem noch OTAs, andere Apps, Direct Sales, dass das alles irgendwie auf ein zentrales System dann zurückgreift mit den Preisen, die eben für diese Stunde, für diese Sekunde, wie auch immer, gelten, für so und so viele Gäste, dass das alles miteinander arbeitet und da darf man natürlich auch die AI-Chatbots und ChatGPTs dieser Welt nicht vergessen. Aber ja, ich fand das ganz cool, so als MCP, USB-Anschluss für die KI. Das habe ich mir aus deiner Nachricht mitgenommen. Danke, David.
Toll. Also richtig, richtig spannend war das wieder mit dir, mich über Preise zu unterhalten. Und wir haben ja vorhin schon für kleinere Parks ein bisschen zusammengefasst. Aber vielleicht können wir es auch noch mal größer denken, Marie. Also weil die wirtschaftliche Lage ist ja doch aktuell ziemlich herausfordernd für die Freizeitbranche. Wir haben höhere Kosten, nächstes Jahr noch mal höhere Kosten. Ich habe mit vielen telefoniert. Einige haben auch dieses Jahr eben Gästerückgänge zu verzeichnen. Und trotzdem müssen wir uns ja jetzt überlegen, wie setzen wir die Preise für 2027 und 2028? Wie schaust du da drauf? Was hast du für einen Tipp?
Also ich habe mir jetzt auch so ein paar erste Annual Reports angeguckt, die jetzt in den USA rausgekommen sind. Da sind auch Besucherrückgänge zu verzeichnen. Erstens mal in den großen Parks durch nicht mehr so viele internationale Besucher, aber auch durch die wirtschaftliche Lage oder auch bei uns in Deutschland mit den ganzen Spritpreisen. Also heißt, die Attendance geht runter, was man natürlich im Auge behalten sollte. Für manche Attraktionen, die aber immer wahnsinnig voll waren, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, jetzt daraus zu lernen, mit weniger Besuchern umzugehen und bei denen dann das allerbeste Erlebnis rauszuholen, weil die, die kommen und dann natürlich noch ein tolles Erlebnis haben, bleiben erstens mal schon länger im Park oder konsumieren auch in der Attraktion und kommen im besten Fall auch wieder. Und das ist eigentlich ja das Nachhaltigste, was wir in unserer Branche haben können. Gäste, die gerne da sind, die ein Lachen dagelassen haben und deswegen dann auch wiederkommen. Und ich finde, deswegen ist so ein Besucherrückgang nicht direkt: Oh, oh je, was machen wir jetzt? Natürlich im ersten Moment wirkt es so, aber wenn man sich dann damit auseinandersetzt, was auch aus diesem, was man aus diesem Tief wieder für neue Möglichkeiten und Chancen hat, Sachen neu zu denken, das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Und ich finde, da findet dann sicher irgendwie, finden die Attraktionen auch ihre Lösungen, dass man dann den Tag, an dem man die Gäste da hat, einfach ganz, ganz toll umsetzt.
Ja, und ich würde auch gerne noch mal auf deinen dritten Punkt kommen, den du vorhin genannt hast, nämlich, dass man sich eben mit anderen auseinandersetzt und gemeinsam über das Thema auch lernt und
Ja.
diskutiert. Also ich hoffe eigentlich, dass keiner alleine vor seinem Laptop sitzt oder auch nur mit dem eigenen Team darüber diskutiert oder teilweise nur mit der eigenen Familie.
Ja.
Dann mehr in Austausch zu gehen, zu sprechen mit Leuten wie dir, mit Leuten auf den VNFU-Veranstaltungen. Weil ich finde, das hilft total bei der Preisfindung und Angst vor variablen oder dynamischen Preisen sollte man auch auf gar keinen Fall haben.
Stimmt,
Eine
stimmt.
große Chance.
So ist es.
Ja, ich denke, das war's eigentlich von uns, oder Marie, hast du noch was für unsere Zuhörerinnen, was du denen mitgeben möchtest?
Du, Steffi, wir hatten ja noch so viele Punkte. Also am Ende müssen wir wahrscheinlich irgendwann noch einen dritten Dings machen, aber wir hatten ja noch Neuropricing und Decoy und Van Westendorf-Methode und was mir gerade hier noch so alles einfällt. Ich glaube, da könnte man ewig drüber reden. Nudging und so, ne, in die Ecke, also in eine bestimmte Richtung stupsen die Gäste. Also ja, ich glaube, das kann man einfach immer noch ausdehnen. Also da kann man auch jederzeit an Steffi sich wenden oder mich gerne kontaktieren. Also ja, ich glaube, das müssen wir jetzt hier an der Stelle in dem Podcast nicht noch weiter ausdehnen.
Wir hatten ja gesagt, heute nur 30 Minuten und ich würde sagen, sonst können wir uns mal auf einen einzelnen Trend oder so stürzen, bin ich auch total dabei. Genau, Nudging.
Total.
Neuropricing, auch total spannend.
Finde ich
Genau.
auch.
Ja.
Thema Nudging kann ich ja direkt nochmal so den Querverweis machen. Ich glaube, wir haben schon die ein oder andere Folge mal zum Thema Nudging hier gemacht. Das ist natürlich kein neues Thema für uns, aber ich glaube, in dem Kontext natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Aber Marie, für mich mal so die Frage, wenn du dir jetzt, also ich kriege die Frage ja für mich mal ganz operativ, ne? Bei mir ist das Thema einlaminierte Schilder, Mitarbeiter beobachten und gucken, was sie so tun, wenn ich privat im Freizeitpark bin. Gibt es für dich noch so private Dinge, die du von der Arbeit vielleicht nicht mehr ganz so trennen kannst? Also ich fand diesen kleinen Ausflug nach Epic Universe, da fand ich schon, da hat man so sehr gemerkt, da ist auf jeden Fall sehr viel Fanherz auch dabei und du hast dich sehr mit der
Ja.
Materie auseinandergesetzt. Aber gibt es so Momente, wo du manchmal privat in so einem Freizeitpark gehst und denkst so, also das hätte ich jetzt noch mal anders gemacht.
Ja, also schon im Freizeitpark schon, aber auch schon vor dem Besuch, allein beim Ticketkauf. Da geht es ja schon los. Wenn ich da einfach schon gucke, okay, wie oft wechseln denn die Preise? Dann gucke ich immer zur gleichen Zeit an mehreren Tagen, ob sich die Preise geändert haben, solche Dinge. Nicht, weil ich jetzt unbedingt den allergünstigsten Preis oder sowas da unbedingt raussuchen muss, aber einfach nur, weil es mich interessiert und weil es mich dann irgendwie 2 Jahre zurückversetzt in meine Zeit der Masterarbeit, weil das war mein Ding, was ich da gefühlt für die 8 verschiedenen Parks gemacht habe. Aber ja, auch im Park natürlich dann mit Fastpass-Verkäufen oder Early Entry, sowas finde ich ultra spannend. Sowas mache ich auch immer sehr, sehr gerne mit. Wenn es das gibt, ein Early Entry, man kann dann gefühlt schon ab früh um 6 im Park, bin ich da gern dabei. Und guck, wie viele andere Leute das auch machen, aus Interesse, wie das angenommen wird, was man dann natürlich für eine andere Experience hat, wenn nur so wenig Leute im Park sind. Also ich glaube, so ganz raus kann man da nicht mehr, aber will man ja auch nicht mehr, ne? Weil Jakob Wahl sagt immer, das habe ich jetzt erst in der Uni erzählt, wo ich über die Branche auch sozusagen mit den Studierenden erzählt habe. Er sagt immer, es gibt zwei Gründe, warum man in der Branche bleibt. Grund Nummer eins, sie ist so toll, ist die Industry of Fun. Und Grund Nummer zwei, wenn man einmal in der Branche ist und anderen Leuten davon erzählt, was man macht von anderen Branchen, glauben die das einem ja nicht, nehmen einem nicht mehr ernst und deswegen kannst du nirgendwo anders mehr arbeiten.
Da ist was dran, da ist wirklich was dran. Und ich merke das aktuell auch immer wieder, wenn man den Leuten versucht, diese Freizeitparkwelt noch mit diesen Themen, weil ich fand es gerade gut, dass ihr da so ein paar Namen genannt habt, mit denen ich jetzt auch zuletzt Kontakt hatte, genau aus den Gründen, um was Neues aufzusetzen. Deswegen dieser Einschwenk am Anfang zu dir, Steffi, weil ich fand es ganz toll, dass deine Kollegin euren Ticketing-Anbieterwechsel auf LinkedIn so Schritt für Schritt erklärt hat. Und das sind genau diese, naja, ich würde mal fast sagen, 5 Stages of Grief, die ich selber jetzt in einem halben Jahr durchlaufen habe, wo ich mir dachte, so, oh mein Gott. Also was das für ein Rabbit Hole auch sein kann, das Thema. Und wie erfrischend das aber auch ist, wenn man einen guten Partner hat und sich damit auseinandersetzt, aber man muss sich halt auch irgendwie damit auseinandersetzen. Also von daher, ja, es ist und bleibt einfach ein verdammt komplexes Thema. Und wir sind ganz froh, Marie, dass du uns in dieses Thema zumindest oberflächlich so ein bisschen mit reingenommen hast und so ein paar Stellen aufgekratzt hast. Wir werden sicherlich aber an der einen oder anderen Stelle in dieser Konstellation vielleicht nochmal zusammenkommen. Vielleicht werden wir auch live mal von einer Achterbahn dann so eine Folge aufnehmen. Dann packen wir den David direkt auch mit dazu, weil dann können wir nämlich das direkt in einem Abwasch dann auch mit erledigen.
Hervorragend,
Dann halt
das
eine
klingt
ganz
gut.
kurze Podcast-Folge, ne? So eine
90 Sekunden. Oder man muss immer wieder fahren. Das weiß ich natürlich nicht. Dann müssen wir uns eine Achterbahn auswählen, wo das möglich ist. Also Voltron würde ich dann nicht empfehlen.
Nee, ich glaube, da würde man auch nicht so viel Inhalt rüberbekommen, aber ich könnte mir vorstellen, so eine Silverstar, die ist ja schön lang und ausfahrbar. Das wollten wir hinkriegen.
Perfekt. Und das sind schon 4 Plätze
Ja,
nebeneinander. Perfekt.
also,
Stefan, das ist
ich
es.
freue mich drauf. It's a deal. Es geht auf. Liebe Familie Mack, wenn ihr zuhört, wir haben Pläne.
Exakt.
Cool. Wenn ihr da draußen mehr wissen möchtet über Marie, dann könnt ihr auch gerne mal in den Shownotes schauen. Da haben wir einmal ihr LinkedIn-Profil verlinkt. LinkedIn-Profil verlinkt, auch ein schöner Satz, fällt mir gerade auf. Folgt ihr einfach mal, liest mal ein bisschen mit. Marie teilt immer ganz, ganz viel von ihren Gedanken, von ihren Ideen und vor allem sieht ihr dann auch, wann und wo sie mal wieder als Speakerin dabei sein wird. Ich gehe mal stark davon aus, Marie, man sieht dich in London auch wieder auf einer Bühne, Fragezeichen.
Das organisieren wir gerade mit der Young Professional Task Force von der IAPA.
Na, guck mal.
Mal sehen, mal sehen.
Mal sehen. Ansonsten, wenn ihr da draußen noch Fragen, Kritik, Wünsche habt, ihr könnt euch natürlich immer gerne an uns wenden per E-Mail info@vdfu.org. Und wenn ihr wissen wollt, wer ist denn eigentlich dieser VDFU und warum reden die über solche Themen, dann besucht uns doch direkt auf der Webseite vdfu.org. Vielen Dank, Marie. Vielen Dank, Steffi. Und euch da draußen eine fantastische Zeit.
Danke, ciao.
Danke, tschüss.